Wir wollen ja heute über die Produktionssteigerung der Landwirtschaft in der EU sprechen, als Antwort auf den Krieg in der Ukraine. Die Ukraine ist ja ein großer Weizenexporteur. Und bevor wir gleich darüber sprechen, was gerade in der EU-Agrarpolitik eigentlich passiert, vielleicht erstmal die Frage an Sie. Wer ist denn, wenn man jetzt mal die globalen Warenketten anguckt, von den fehlenden Getreideexporten der Ukraine gerade betroffen?
Ja, also die Getreideexporte von der Ukraine gehen sehr stark auf der einen Seite in die Türkei, auf der anderen Seite nach Nordafrika und in den Nahen Osten. Das sind eigentlich so die wichtigsten Empfängerländer von Weizen aus der Ukraine. Und ansonsten spielt die Ukraine halt noch weltweiten eine relativ große Rolle als Exporteur von Sonnenblumenöl.
Und eben, wenn wir jetzt auf die EU-Beschlüsse der letzten Woche schauen, vielleicht können Sie da kurz zusammenfassen, was wurde denn da auf EU-Ebene beschlossen?
Ja, es geht ja immer noch so ein bisschen hin und her, was die einzelnen Mitgliedstaaten letztendlich genehmigen werden. Es ist ja auf der einen Seite, geht es ja darum, ob die ökologischen Vorzugsflächen, das sind die Flächen, die eigentlich aus der Produktion rausgenommen werden. Das bezieht sich auf, bei großen Betrieben sind das um die 4% der Flächen. Und das sind normalerweise die schwächsten Flächen, die aus der Produktion rausgenommen werden und die dann besonders der Biodiversität und dem Klimaschutz dienen sollen. Und diese Flächen, um die geht ja die Diskussion, dass die EU das genehmigt, den Mitgliedsländern, die wieder in die Produktion reinzunehmen und diese Flächenstilligung bzw. die ökologische Nutzung dieser Flächen auszusetzen, um dann eben auch Getreide zu produzieren. Dazu muss man aber gleichzeitig sagen, dass diese Flächen normalerweise die schwächsten Flächen sind. Also die Flächen, die aus der Produktion rausgehen, sind ja natürlich nicht die besonders fruchtbaren Böden und so weiter und eignen sich zum großen Teil gar nicht besonders dazu, da Getreide anzubauen. Also es sind halt schon Standorte, die nicht hochproduktiv sind und deswegen auch aus der Produktion mit rausgenommen werden.
Und außerdem sollen ja 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Wofür sind die dann?
Ja, die sollen insgesamt die Produktionssteigerung letztendlich ermöglichen. Ich meine, wir haben auf der einen Seite, ist es ja so, dass wir seit Ende des letzten Jahres diese Probleme haben mit der Düngemittelverfügbarkeit, beziehungsweise Düngemittel werden extrem viel teurer, was bei den Stickstoffdüngern sehr eng damit zusammenhängt, dass die sehr energieaufwendig sind, also dafür sehr viel Gas gebraucht wird, um Ammoniak etc. herzustellen, Harnstoff genauso. Die Düngemittelpreise sind ja schon im letzten Jahr vor dem Krieg auch gestiegen und jetzt haben wir durch den Krieg eben auch noch den Rückgang von dem Düngemittelhandel weltweit. Also China reduziert seine Düngerproduktion, hat aber auch ein Handelsembargo, sprich Indien kriegt keinen Dünger mehr von China und so weiter. Wir kriegen aus Weißrussland Kalidünger werden knapp, Phosphor wird knapp, also sind insgesamt werden die ganzen Düngemittel wesentlich stärker rationiert und stehen im Welthandel nicht mehr zur Verfügung und deswegen sind die Preise da sehr stark gestiegen. Und diese Preissteigerungen führen dazu, dass auf der einen Seite große Düngemittelhersteller wie Yara oder wie BASF die Produktion eingeschränkt haben. Auf der anderen Seite, dass auch Bauern nicht das Geld haben, um diese teuren Düngemittel zu kaufen, die sich zum Teil im Preis verdreifacht haben, beziehungsweise einfach die Düngemitteleinsatz reduzieren, was dann letztendlich zu einer Reduktion auch von den Ernten weltweit führen würde. Mhm. Und da wird gegengesteuert mit diesen Geldern, die quasi eine Subventions für die Produktions zur Produktionsförderung sind.
Also einmal Nutzung von eigentlich nicht besonders produktiven Flächen jetzt auch für die Landwirtschaft und zur Verfügungstellung von Geldern für steigende Düngerpreise. Wurden denn mit den Entscheidungen, die jetzt getroffen werden sollen oder die da gerade noch im Gespräch sind, werden da nicht eigentlich Entscheidungen rückgängig gemacht, die einst aus Gründen von Biodiversität und Artenschutz eingeführt wurden?
Ja, das ist genau das Problem. Also das wäre der Green Deal, Farm-to-Fork-Strategie, also dass die Verbesserung, die wir langsam in der EU-Agrarpolitik eingebaut haben und die langsam anfangen zu greifen, dass die quasi wieder zurückgeführt werden und ausgesetzt werden. Und wenn man sich das auf der anderen Seite anguckt, also von der Heinrich-Böll-Stiftung gibt es eine sehr aktuelle Studie, über die Bedeutung oder was wird denn da jetzt mehr produziert über diese Maßnahmen von der EU, und dann kommt die Hannes-Böll-Stiftung mit ihren wissenschaftlichen Studien zu dem Schluss, dass der Weltgetreidemarkt oder die Weltgetreideproduktion um 0,1% gesteigert wird, wenn diese ökologischen Vorflächen und so weiter jetzt bebaut werden. Also es ist eigentlich völlig albern. Vor allem ist es albern, wenn man sich vorstellt oder sich klar macht, dass 70% von dem Getreide, was weltweit produziert wird, so als Tierfutter dient. Also wir haben Einsparpotenziale vom Getreide, wenn wir einfach den Fleischkonsum reduzieren oder wenn wir auch aus den Agrotreibstoffen stärker aussteigen, dann hätten wir wesentlich mehr Effekte, um die Menschheit zu ernähren. Also es ist eigentlich eine Farce, was da gemacht wird. 0,1%, und auf der anderen Seite kann man sagen, wenn wir Fleischkonsum reduzieren würden, dann hätten wir auf jeden Fall genügend Getreide verfügbar, um die Menschheit zu ernähren.
Würden Sie denn sagen, dass der Krieg in der Ukraine jetzt einfach auch als Vorwand dazu genutzt wird, den Klimaschutz und auch das Bemühen um mehr Biodiversität wieder hinten anzustellen?
Ganz klar, auf jeden Fall. Also das ist eine Strategie quasi, um diesen Green Deal wieder zurückzuschrauben. Und auf der anderen Seite, wir merken bei diesem Rollback ja auch, dass jetzt die neue Gentechnik, CRISPR-Cas und so weiter, wird wieder sehr viel stärker forciert als technische Möglichkeit, um die Welternährung sicherzustellen. Das ist völliger Quatsch, muss ich sagen. Also man versucht jetzt das, was man nicht geschafft hat, beziehungsweise wo die EU sich ein bisschen vorwärts entwickelt hat, das wieder zurückzuschrauben, um so produzieren zu können wie die letzten Jahrzehnte.
Wie wird das denn auf EU-Ebene legitimiert? Also das sind ja keine neuen Themen. Also was sind da denn auch vielleicht für Akteure dahinter, die das antreiben?
Also wir hatten hier in Baden-Württemberg auch mit unserem Landwirtschaftsminister Haug ein Gespräch, und der setzt sich jetzt sehr stark dafür ein, dass diese Freigabe von den Flächen gemacht wird. Das ist einfach die alte Landwirtschaftslobby. Da steckt der Bauernverband mit dahinter. Da stecken aber auch die Erzeuger von den Inputs, sprich Düngemitteln, aber auch die Saatgutfirmen, die Getreidefirmen stecken da alle mit hinten dran, die einfach das alte System erhalten wollen. Und diese Veränderungen, die jetzt mühsam geschaffen worden sind, denen einen Riegel vorschieben wollen. Das sind die Akteure, die da jetzt wieder ganz stark aktiv geworden sind, die das auch, ja, möchte ich mal sagen, nicht verkraftet haben, dass es eine Änderung gibt, dass es eine Änderung gibt zu mehr Ökologisierung, zu mehr Klimaschutz, zu mehr Wasserschutz, zu Pestizidreduktion. Das sind ja alles die Maßnahmen, die jetzt dringend notwendig sind und wo Deutschland ja auch von der EU unter Klage steht wegen unserem schlechten Trinkwasser, wegen dem hohen Pestizideinsatz etc. Also die wollen dieses Rollback haben, damit man weiter produzieren kann wie bisher und diese hohe Inputlandwirtschaft weiter betreibt.
In dem, was die EU da letzte Woche veröffentlicht, steht auch, das Ganze soll nur temporär sein. Ist das denn realistisch oder wird sich das wieder erkämpft werden müssen, beispielsweise auch durch Druck auf der Straße?
Ich meine, es ist ja schon schwierig genug gewesen, diese kleinen Veränderungen, also von der Flächenförderung stärker wegzukommen, mehr zu den agroökologischen Leistungen, dass die honoriert werden. Das war jetzt der große Kampf, dass wir in der neuen EU-Agrarpolitik da mal das Paradigma anfangen zu wechseln. Wir sind hier noch wirklich sehr, sehr am Anfang. Also wenn man ein bisschen was von der EU-Agrarpolitik versteht, die Flächenförderung, das ist ja die erste Säule. Das heißt, man kriegt einfach Geld von der EU dafür, dass man eine Fläche bewirtschaftet. Eigentlich egal, was man da drauf macht. Und die zweite Säule ist ja die Säule, wo dann besondere Leistungen, die auch dem Gemeinwohl zugutekommen, belohnt werden, wie das ganze Greening, also das Begrünen der Landschaft, die Blühwiesen, der Insektenschutz etc. etc. Also diese ganzen agrarökologischen Maßnahmen werden da gefördert. Und jetzt versucht die alte Agrarlobby quasi diesen Schritt bloß nicht stärker werden zu lassen. Insgesamt geht die Tendenz eindeutig dahin, dass die zweite Säule verstärkt wird, dass diese Gemeinwohlleistungen stärker gefördert werden sollen, wofür wir von der ABL eben auch stehen. Und das wird versucht, jetzt wieder weiter zurückzuschrauben.
Vielleicht können wir darauf gerade nochmal eingehen. Was für ein Umdenken müsste denn Ihrer Ansicht nach stattdessen eigentlich passieren auf EU-Ebene, aber auch ganz generell, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, erstmal reduzierter Fleischkonsum und dass dafür Flächen nicht mehr gebraucht werden. Was gäbe es da noch zu nennen?
Also wir müssen unserer Meinung nach unheimlich aufpassen, was passiert denn jetzt in dem Bereich der ganzen Bioökonomie, also Agrotreibstoffe, aber auch Agrarmittel für industriellen Einsatz. Das ist so ein Bereich. Es gibt eine andere Bereich der Flächenvernichtung, die wir jetzt haben, die man diskutieren muss. Das sind die Freiflächen-PV-Anlagen, die ja auch jetzt erheblich ausgedehnt werden sollen, wo wir auch die Position vertreten, dass eine Agri-PV, also eine Kombination von Produktion und Stromerzeugung möglich ist und vor allem aber erstmal andere Flächen wie Parkplätze oder Autobahnen und so weiter genutzt werden sollten. Es geht insgesamt darum, dass wir den Flächenerhalt für die landwirtschaftliche Produktion von Nahrungsmitteln, dass wir das ausdehnen müssen und dass wir auf der anderen Seite die drei großen Energie- oder Kalorienfresser eindämmen müssen. Und das ist auf der einen Seite der Fleischkonsum, das ist die Bioökonomie, die Agrotreibstoffe. Und dass wir eben einfach sehen müssen, wie wir mit dem Flächenfraß umgehen. Das sind die wichtigsten Bereiche, wo wir einfach sehen müssen, dass wir landwirtschaftliche Nutzflächen erhalten.
Wenn wir jetzt nochmal zuletzt auf Deutschland gucken, weil das Ganze ja spielt sich ja gerade noch so auf EU-Ebene ab, da wird auch noch diskutiert. Wie könnte das denn in Deutschland aussehen? Also mit Cem Özdemir haben wir eigentlich einen Landwirtschaftsminister, der da zumindest versucht gegenzusteuern.
Ja, also ich denke mir, da ist auch sehr klar angekommen, dass wir einen gewissen Paradigmenwechsel brauchen, in dem, wie sich die Landwirtschaft orientiert. Die deutsche Landwirtschaft, findet man heute noch in den CDU-Papieren, soll exportorientiert sein. Müssen wir sagen, was ist das für ein Unsinn? Also wir haben eine Getreideproduktion in Deutschland, die bei 110-112% liegt. Wir exportieren Schweinefleisch aus Deutschland, wofür wir dann wieder Futtermittel aus Brasilien, Argentinien, USA und auch aus dem asiatischen Raum importieren. Dieser Wahn, dass man meint, man müsste in Deutschland ein Agrarexportland machen, mit den ganzen schwierigen Folgen, die wir damit haben, mit der Grundwassernitratbelastung, mit dem Pestizideinsatz und so weiter. Das sind so die Punkte, wo wir wirklich hoffen, dass wir jetzt mit einem grünen Landwirtschaftsminister in eine andere Tendenz reinkommen, wo man einfach sagt, Klimawandel ist ein ganz wichtiges Thema. Landwirtschaft ist Verursacher und ist gleichzeitig mit Opfer da drin. Biodiversität, Klimawandel, das sind einfach die Themen, die anstehen. Und das ganz große Problem, an dem wir wirklich hier dauerhaft arbeiten müssen, ist die Bodenfruchtbarkeit und dass wir mit einer Agrarökologie die Landwirtschaftssysteme nachhaltig erhalten und von daher die Bodenfruchtbarkeit erhalten bzw. noch weiter verstärken. Das ist so die Riesenherausforderung, die wir im Klimawandel haben, dass wir Böden verwenden als CO2-Senke, dass wir nicht über Lachgasemissionen und so weiter das Klima noch weiter verschlechtern. Also es gibt viele wichtige Aufgaben, wo die Landwirtschaft lösend beihelfen kann, dass diese Tendenzen, die wir haben, gerade im Klimawandel, Biodiversität, sich nicht verschlechtern und darauf den Augenmerk zu lenken und darauf den Schwerpunkt zu setzen und nicht zu denken, dass wir eine Landwirtschaft in der Bundesrepublik brauchen, die billiges Schweinefleisch auf den Weltmarkt auch exportiert. Das sind einfach Tendenzen, die muss man sich im Gesamtkontext klar machen. So viel, was wir an Getreide und Futtermittel importieren, das geht einfach nicht, um dann hinterher auf dem Weltmarkt irgendwie als Akteur mitzuspielen.